Samt einen schönen guten Morgen. Ich möchte beginnen, euch eine kurze Begebenheit erzählen. Eine Begebenheit, die kenne ich circa 51 Jahre lang schon. Da war eine Frau, nicht sehr groß, ungefähr so groß, zu Hause auf dem Bauernhof, hatte schwere Arbeit zum Leisten, musste 8 Kinder versorgen. Eins davon war ich. Immer wieder brach alles über sie ein. Die Jungs gingen manchmal ihre eigenen Wege. Die Polizei im Haus. Hausdurchsuchungen. Der Mann bei der Arbeit, weil der Bauernhof allein nicht reicht. Und immer wieder, wenn ich zu der lieben Frau kommen bin, habe ich sie oft in Tränen gesehen. In Tränen, und sie hat gesagt, weißt, ich bin einfach gar nichts. Weißt du, ich bin nichts. Alle anderen sind irgendwo Nahganger und Futtganger. Alle anderen haben irgendwo was gelernt, konnten ihren Beruf ausüben. Und ich bin nichts. Und sie ist ja zusammengebrochen, oftmals und in Tränen gewesen. Und wir als Kinder haben sie ermutigen können und sagen können, Mama, wir sind so dankbar, dass du da bist. Als Kind kann ich mich an Tage erinnern, als ich heimkommen bin und meine Mama war nicht da. Das waren für mich Tage, die sich eingeprägt haben. Ansonsten war sie immer da. Und sie hat einen schlichten Glauben an unseren Herrn Jesus. So einfach und unkompliziert, dass andere stillbleiben müssen, weil die Antworten, die sie gibt, so treffend sein können. Und auch heute noch ist sie für mich ein Vorbild. Meine Mama, heute ist sie leider nicht da. Und ich möchte heute das Thema Muttertag aufgreifen, möchte aber allgemein Familie aufgreifen. Das Thema ist so umfänglich, dass ich es heute nur kurz anreißen kann. Ich möchte das Thema deswegen aufgreifen, weil Familie, Mutter, Vater sein, Kind sein zerstört wird und zerstört werden soll. Ganz bewusst. Und mir ist es so wichtig, auch so schön, dass ihr jungen Leute da seid, dass ihr versteht aus dem Wort Gottes raus, dass uns eine Orientierung gibt, dass ihr versteht, woher komme ich, was ist mein Platz, was für schräge Sachen gibt es oder warum und worauf darf ich blicken. Ich versuche mir am Psalm 139 entlang zu hangeln und möchte mit euch durchgehen, was sagt das Wort Gottes, woher komme ich? Schlagen wir mal den Psalm 139 auf. Mein Ziel ist es, wenn du heute heimgehst oder in die Woche gehst, dass du Psalm 139, Vers 14 im Herzen tragen kannst. Und hier geht's nicht um eine Selbstverherrlichung, sondern hier geht's darum, deinen Schöpfer zu ehren und zu sehen, was er für dich getan hat. Da heißt es, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Und wenn du vor dem Spiegel stehst, ich erkenne eine Geschichte von einem kleinen Jungen, der zum ersten Mal sich bewusst im Spiegel gesehen hat, der schaut in den Spiegel rein, macht so und so, seine Mama hat zuguckt und mal, er hat es nicht gewusst, dann schaut er sich so an und sagt, boah, bin ich cool. Voll nett. Es geht aber hier nicht darum, um Selbstverherrlichung, sondern mir geht es darum, zu erkennen, dass du erkennst, dass dein Schöpfer da ist, der dich von ganzem tiefsten Herzen lieb hat und der dich geschaffen hat und der das Beste für dich will und sucht. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Wenn wir im Psalm 139 sind, dann können wir den Vers 17 anschauen. Da heißt es, und wie kostbar sind mir deine Gedanken, oh Gott, wie ist ihre Summe so gewaltig? Allein der Mensch, wie er gemacht ist, der Axel hat letzte Woche über das Herz des Menschen geredet, allein das Physische, wie er gemacht ist, ist so beeindruckend. Was muss da für ein Schöpfer dahinter stehen? Armeen von Ärzten haben damit zu tun, zu erforschen und zu gucken, wie ist der Mensch aufgebaut. Und sie können es nach wie vor immer noch nicht ergründen. Gewaltig sind seine Gedanken. Wie viele Gedanken braucht es, um solche Dinge zu bauen? Wir haben ein paar Informatiker hier unter uns. Wie viele Gedanken stecken in Computerprogrammen, bis die dann so mehr oder weniger laufen? Und dann braucht es doch wieder ein Update und so weiter. Wie viele Gedanken stecken dahinter an der Schöpfung Gottes? Unglaublich! Woher komme ich? Wir können einen Finger im Psalm 139 drin lassen und schlagen auf 1. Mose Kapitel 5, Vers 1. Dies ist das Buch der Geschichte von Adam. An dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie, gab ihnen den Namen Mensch an dem Tag, als er sie schuf. Gott hat dich geschaffen. Er ist es, der wollt, dass du lebst. Er hat dich gemacht. Und er hat dich gemacht als Mann oder als Frau. In einer Klarheit, in einer Unmissverständlichkeit. Es gibt keine 72 Geschlechter. Okay? Sondern Mann und Frau schuf der Herr. Das, was ich heute rede, ist nützlich für alle Menschen, besonders für die Seinen, aber auch für jeden Menschen auf dieser Erde, weil Gott hat es so festgeschrieben. Du bist ein Mann oder du bist eine Frau, von Geburt an. Er gab ihnen den Namen Mensch. Adam. Adam heißt von der Erde genommen. Sei dir bewusst, wenn du an deinen Schöpfer denkst, dass du von der Erde genommen wurdest und zur Erde zurückkehrst. Du stehst nicht über deinem Schöpfer. Dein Geist wird vor Gott treten und vor Gott Rechenschaft geben müssen. Du bist von der Erde genommen. Adam kommt aus dem hebräischen Wort Adama, Erdboden, Acker. Aus der Erde gemacht ein Mensch, so wie du heute hier sitzt, mit all seinen Gedanken, Gefühlen, mit allem Wesen, die Knochen. Gott hat dich gebildet und er liebt seine Geschöpfe. Am Kreuz von Golgatha kannst du die Liebe des Schöpfers sehen. Da Jesus sagt, wer mich sieht, der hat den Vater gesehen. Und an dem Kreuz hat er seine Liebe dir gegenüber erwiesen. Der Schöpfer liebt sein Geschöpf. Gott macht den Mann und Frau. 1. Mose, Kapitel 2, Vers 24. Ich weiß, ihr kennt die Stellen, aber nicht jeder kennt sie. Ich möchte sie euch vor Augen halten, damit ihr dem Wort Gottes vertraut, ihm auch vertraut mit den Dingen, die man sehen kann, die offensichtlich sind. Familie, Mann, Frau, Kinder. Ich habe der Predigt die Überschrift gegeben für diejenigen, die in der Technik aufnehmen. Vater, Mutter, Kinder. Die Familie, einfach und genial von Gott erdacht und gemacht. 1. Mose, Kapitel 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Und sie werden ein Fleisch werden. Der Mann kann Vater werden. Die Frau kann Mutter werden. Alles andere funktioniert nicht. Mann und Mann funktioniert nicht. Frau und Frau funktioniert nicht. 70 andere Dinge funktioniert nicht. Ist furchtbar, zerstörerisch für den Menschen. Der Mann wird seiner Frau anhangen, bis von Brasilien nach Deutschland. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Die erste Mutter wird in der Bibel beschrieben. Die erste Mutter, 1. Mose, Kapitel 3, Vers 20. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Mann, Frau, sie werden ein Fleisch und aus dieser Beziehung kommen Kinder. Und hier hat die Eva als Mutter einen Titel bekommen, der unglaublich groß ist. Die Mutter aller Lebendigen. Eine Mutter bringt Leben zur Welt. Daher mit Recht ein Muttertag, die Mutter auch zu sehen. In Israel hat man einen Kampf getobt, Altes Testament. Und ich glaube, Abner war es, er wollte eine ganze Stadt einreißen, weil ein Feind da hineingeflohen ist. Mitten in der Stadt war eine Frau, eine kluge Frau, die nicht nur ans Kämpfen gedacht hat, sondern die gesagt hat, lasst mich mit Abner reden. Und sie steigt auf die Mauer empor und ruft, bist du Abner? Ja, ich bin Abner. Ich bin eine Mutter in Israel. Sollte ich umkommen mit meinen Kindern, frei übersetzt von mir? Warum greifst du uns an? Ja, weil der Feind des Königs sich bei euch verschanzt hat. Gebt ihn raus und wir ziehen ab. Und sie gaben ihn raus und sie zogen ab. Eine Mutter, nicht ein Heer, sondern eine Mutter hat dieses Dorf oder diese Stadt gerettet. Durch ihre Weisheit. In Sprüche heißt es mal, die Weisheit der Frau baut ihr Haus. Dann kommt das Gegenteil. Ihre Narrheit reißt es ein. Mit der gleichen Emotion kann man auch Dinge kaputt machen. Steht aber als Warnung. Also, die erste Mutter, Eva, Mutter ist die Frau, die ein Kind geboren hat. Ihr Lieben, die ihr alleine seid, ich habe noch eine Seite, die hängt hinten an, aber da komme ich heute nicht mehr dazu. Der Herr weiß sehr wohl um euer Alleinsein, um euer Ledigsein und er weiß drum. Hängt euch an ihn, richtet euch nach seinen Wegen. Er zeigt euch Schritt für Schritt, was kommt, oder er stellt euch jemand beiseite. Bitte bedenkt, ihr habt einen Herrn, ihr habt einen Vater. An einer Stelle sagt der Herr, ich bin dein Eheherr. Du hast jemand an deiner Seite, du bist nicht alleine. Blick auf den Herrn Jesus und setz die Kraft, die du jetzt hast, ganz in die Nachfolge vom Herrn Jesus ein. Einschub. Der erste Vater, 1. Mose, Kapitel 4, Vers 1 und 2. Adam, naja, wenn Eva die erste Mutter ist, Adam der erste Vater. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Adam, der erste Vater. Und wir wissen, dass diese Familie schon einen schweren Start hatte. Kain erschlug seinen Bruder Abel. Später, Kapitel 5 oder weiter, kommt Seth. Seth heißt Ersatz. Kain war weggegangen, Abel war tot, Seth war der Ersatz. Adam, der erste Vater. Und so zieht sich's fort, dass Gott aus einem Blut alle Völker und Nationen gemacht hat, die du heute kennst und siehst. Paulus beschreibt es mal in, Apostelgeschichte 17. Mann und Frau vereinen sich, werden ein Fleisch und Kinder entstehen dadurch. So hat Gott es geplant. Psalm 139, dort wo ihr den Finger drin habt, wo ich es vergessen habe. Ich brauche ein bisschen. Psalm 139, Vers 13. Ein Kind entsteht, denn du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Wenn Gott den Impuls zum Leben nicht gibt, kann kein Leben entstehen. Das haben wir letzte Woche sehr schön vom Axel gehört. Das Herz. Ein Metzger wird sagen, das schmeckt prima, oder? Aber das menschliche Herz, es braucht einen Impuls zum Leben. Und dieser Lebensimpuls kommt von deinem Schöpfer. Er sagt, lebe, und er sagt auch, komm zurück. Er ist es, der Leben gibt und der das Leben auch wieder nimmt. Denke an den Einstieg. Adam, von der Erde genommen und zur Erde wirst du wieder werden. Dass du weißt, wo dein Platz ist vor deinem Schöpfer. Denn du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Und jetzt haben wir Gott, den Schöpfer, jetzt haben wir den Vater, jetzt haben wir die Mutter, jetzt haben wir die Kinder, die Familie. Und Gott hat eine Ordnung gegeben. Und jetzt, ihr Lieben, frage ich euch, unser Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Gott ist ein Gott des Friedens. durch die Redewandlung möchte man immer das Wort Unordnung und Ordnung verwenden. Aber im 1. Korinther 14, Vers 33 könnt ihr es nachlesen, da heißt es, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Er schafft durch die Ordnung Frieden. Und so schafft er auch durch die Ordnung in einer Familie Frieden, so schafft er durch die Ordnung in einer Gemeinde Frieden, so schafft er durch die Ordnung in einem Land Frieden. Und dieser Friede wurde durcheinander gewirbelt. Und das ist die Misere, in der wir stecken. Gott ist ein Gott des Friedens und durch die Ordnung schafft er Frieden. Lasst den Finger im Psalm 139 bitte drin und blättert auf 1. Korinther Kapitel 11, Vers 3. Paulus möchte, dass die Korinther wissen, dass es eine Ordnung gibt. Und das sagt er, 1. Korinther 11, Vers 3. Ich will aber, dass ihr wisst, wir sollen was wissen, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jeden Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Er zeigt uns eine Rangordnung. Warum? Um eine Hierarchie, Macht zu demonstrieren? Nein, um Frieden zu bewahren und um dich, der du unter dieser Ordnung, wo auch immer du stehst, der du da stehst, in Frieden sein kannst. Dass du nicht nach Dingen trachten musst, für die Gott dich gar nicht geschaffen hat. Dass du nicht in Unfrieden sein muss, sondern dich geborgen wissen darfst in dieser Ordnung. Gott, der Vater, ist über allem. Das haben wir gerade gelesen. Gott aber das Haupt des Christus. Der Herr Jesus ist das Haupt jeden Mannes, steht's hier. Auch der, der ihn ablehnt, auch der, der den Herrn Jesus ablehnt, muss vor dem Herrn Jesus Rechenschaft geben. Er ist das Haupt eines jeden Mannes. Und lieber Mann, wenn du Haupt in deiner Familie bist oder wirst, dann müssen wir als Väter auch Rechenschaft ablegen vor unserem Herrn. Rechenschaft für unsere Familie. Als Haupt der Frau, aber der Mann. Du als Mann bist das Haupt der Familie. Und liebe Frau, lass deinen Mann Haupt sein. Epheser 5, Vers 33. Schlagen wir es mal auf. Epheser 5, Vers 33. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau. Die Anweisung an den Mann. Hast du heute deiner Frau gesagt, dass du sie lieb hast? Nicht als Floskel. Und morgen hast du wieder die Chance. Und übrigens übermorgen wieder. Und so Gott will, kommen noch mehr und mehr Tage, wo du ihr sagen darfst und wo du ihr zeigen darfst, dass du sie lieb hast. Und ihr lieben Männer, seid hierin wirklich kreativ. Zu lieben bedeutet, das Wohl seines Nächsten zu suchen. Wenn wir Sonntagmorgen hierher fahren, den Gottesdienst, oder ja, meistens, wenn wir zurückkommen, da ist so eine schicke Waschanlage. Und da werden so manche Autos geliebt. Und wehe, da kommt ein Kratzer rein. Aber ihr lieben Männer, wie viele Kratzer haben unsere Frauen schon abkriegen müssen? Das Wort Gottes fordert die Männer auf, ihre Frauen zu lieben. Und nicht nur mit Worten, sondern auch in Taten. Sei kreativ. Und dann geht's da weiter. Da heißt es, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Eieiei, das könnte ein gruseliges Wort sein. Hm? Nein, ist das überhaupt nicht da. Sondern sie erweise ihrem Mann Ehrfurcht im Sinne, dass sie weiß, er ist von Gott als Haupt für die Familie gegeben. Hilf ihm dabei, Haupt zu sein. Ich bin so dankbar für meine Heidi, weil du gerade da bist. Weil sie mir hilft, Haupt zu sein. Wenn komplizierte Dinge sind, darf ich mit ihr reden drüber. Weil sie mir hilft, Dinge abnimmt, wo ich einfach schlichtweg neben der Kappe stehe. Das Wort Gottes spricht von einer Frau, die als Hilfe für den Mann geschaffen wurde. Manchmal wird es als Gehilfin übersetzt, aber Hilfe ist treffender. Eine Gehilfin, naja, das kann ich auch, ich kann auch eine Putzkraft kommen lassen, die mir hilft, okay? Aber deine Frau ist keine Putzkraft, sondern sie ist dir zur Hilfe gegeben. Und gemeinsam seid ihr Familie und gemeinsam hat euch Gott auf den Weg gestellt. An einer Stelle heißt es, die Frau deine Gefährtin oder deine Freundin. Sieh sie doch wieder als Freundin. Fang wieder an, sie als Freundin zu sehen. Und hilf ihm, Haupt zu sein. So schwer es oftmals ist, ist es wirklich. Jetzt haben wir den Mann, die Frau, jetzt haben wir noch die Kinder. Die Kinder werden hier gar nicht erwähnt, also haben sie gar nichts zu tun. Nein. Der Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 12. Hoppala, das passt aber nicht. Ja, das 2. Vielen Dank. Epheser, Kapitel 6, Vers 2. Sehr gut. 1 und 2. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Denn das ist recht. Auch wenn es manchmal zäh ist, da hätten wir auf dem Bau sagen. Auch wenn du manchmal denkst, oh, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern, denn das ist recht. Und dann fügt Paulus hier ein Gebot dazu, das erste mit einer Verheißung. Vers 2, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Vers 3. Damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Vater und Mutter zu ehren. Was bedeutet das? Nun, als kleine Kinder oder als Jugendliche oder wo immer du gerade stehst, sei gehorsam. Irgendwann hast du deine eigene Familie, hast deine eigene Verantwortung zu tragen, dann gilt's für dich, wenn deine Eltern Not haben oder wenn sie was brauchen, den Kontakt, wenn es geht, nicht abreißen zu lassen, sondern für sie da zu sein, sie zu umsorgen, auch Stück weit, je nachdem, in welcher Situation sie sind oder ob sie versorgt sind oder wie auch immer. Also als Kind den Eltern gehorsam, als Erwachsenen die Eltern ehrend und umsorgend. Die Eltern ehrend auch in der Hinsicht, auch wenn deine Mama oder dein Papa schon im Greisenalter sind. Dennoch nicht abzutun, den Rat, den sie vielleicht geben, natürlich abzuwägen. Gott steht immer an erster Stelle, das ist schon klar. Aber sie nicht abzutun, naja, mein, der ist ja eh schon alt. Meine liebe Mama ist 88 Jahre alt und gestern habe ich wieder was von ihr gelernt. Etwas von ihrem schlichten Glauben. Nicht abzutun. Im Timotheusbrief schreibt Paulus an Timotheus, wie er mit den Witwen umgehen soll. Und da dürfen wir etwas rauslesen. 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 4, der Schluss, da heißt es, dass die Frauen oder die, die Witwen sind, lernen sollen, den Eltern Empfangenes, also was sie empfangen haben, zu vergelten. Denn das ist gut und wohlgefällig vor Gott. Ist es dir möglich, für deine Eltern Gutes zu tun, wie auch immer das ausschaut, ihnen das Gute, was sie an dir getan haben, in irgendeiner Weise zu vergelten? Du wirst es nicht aufwiegen können, was sie gemacht haben. Und jede Mama wird nicht aufgewogen bekommen, die Nächte, die sie wach blieben ist, die Sorgen, die da waren und so weiter. Und die Papas, die vielleicht dies, sel und jenes in die Wege geleitet haben oder den Schutz für die Familie, nach dem Schutz der Familie geschaut haben. Du wirst es nicht aufwiegen können, aber du kannst dich erkenntlich zeigen, es vergelten. Das ist der Punkt, was der Herr Jesus mal anprangert, wo er sagt, ihr übertretet das Gesetz Gottes, er redet mit den Pharisäern, wenn ihr sagt, wenn jemand sagt, ich kenne jetzt das Wort nicht, bitte? Korban, genau, vielen Dank. Alles, was dir von mir zugestanden wäre, das habe ich im Tempel gegeben, das habe ich Gott gegeben. Haben die Pharisäer gelehrt und sagen, sie müssen die Eltern nicht mehr versorgen. Und dann sagt er ganz trefflich, ihr übertretet das Gebot, das hier gestanden ist oder das feststeht im Himmel, du sollst Vater und Mutter ehren. Und mit diesem Gebot habt ihr ihnen die Möglichkeit genommen, für Vater und Mutter da zu sein. Der Herr Jesus hat am Kreuz, bevor er seinen Geist übergab, Johannes gesehen und er hat seine Mutter gesehen. Und er hat zu ihr, zur Mutter gesagt, Frau, siehe dein Sohn. Johannes, siehe deine Mutter. Und Johannes nahm sie zu sich. Selbst am Kreuz hat er nur gezeigt, wie man für seine Eltern da sein kann. Wo ist mein Platz? Die Ordnung Gottes haben wir uns angeschaut. Ein kurzer Einschub für die Mütter. Gott verwendet die Liebe einer Mutter zu seinen Kindern, zu ihren Kindern als Bild für seine Liebe zu seinem Volk. Die Mutter, ihr als Mamas, ihr als Frauen, ihr habt eine Gabe bekommen, dass der Mann so nicht kann. Und hier geht's nicht nur um Stillen, okay? Sondern um das Trösten. Um das Zuhören, um das lieb zu haben in einer Weise, das nur eine Mutter kann. Das ihr als Frauen in den Schoß gelegt bekommen habt von eurem Schöpfer. Jesaja 66, Vers 12 und 13 heißt es, man wird euch auf den Armen tragen und auf den Knien liebkosen wie einen den seine Mutter tröstet. So werde ich dich trösten. Gott nimmt das Bild einer Mama und zeigt, mit welcher Hingabe und Liebe er die Seinen tröstet. Und wenn du heute diesen Trost brauchst, dann such dir einen stillen Raum, ein Zimmer, wo du im Dunkeln bist, wo keiner dich sieht, und ruf dazu dem Herrn, der dich so lieb hat. Und sag ihm doch deine Not und deine Sorgen und was dich so bedrückt. Und genauso darfst du ihm auch sagen, was dich freut. Das ist dieses Leben mit dem Herrn Jesus. Das, was mir früher so fremd war, bis er in mein Leben gekommen ist. Bis dieses neue Leben in mir, ja, Formen gewonnen hat. Und lebt er in dir, dann will er auch in dir diese Formen haben, dass du alles mit ihm teilst, mit ihm lebst. Ich bin sein und du bist mein. Diese innige Gemeinschaft zwischen deinem Herrn und dir. Der Herr Jesus zeigt es auch mal, Markus Kapitel 9, Vers 36, er möchte den Jüngern etwas zeigen und dann sagt er, heißt es, und er nahm ein Kind, stellte es in ihre Mitte und als er es in die Arme genommen hatte, sprach er zu ihnen. Mir geht es nur um diesen Bereich. Der Jesus ist niemals so gegenüber Kinder gestanden. Er hat Kinder nie weggeschoben. Er hat gesagt, lass sie zu mir kommen. Im Gegenteil, er sagt sogar mal, wer den Kindern Unrecht tut, muss bedenken, dass die Engel der Kinder stets vor Gott stehen. Also es ist nichts Kleines. Es geht hier nicht darum, dass Kinder nicht erzogen werden müssen, dass sie nicht auch wissen müssen, hier ist eine Grenze, so tut man nicht. Aber deine Herzenshaltung musst du vor Gott bedenken. Okay? Der Herr Jesus hat die Kinder in die Arme genommen, aber ein Bild, wie eine Mutter ihr Kind in die Arme nimmt. Oder ein Papa, Papas können das auch und liebe Papas, macht's das auch. Zwischen Mutter und Kind ist eine unglaublich starke Bindung normalerweise. Gott verwendet diese Bindung und zeigt in Jesaja 49, Vers 15, kann eine Frau ihr Kindlein vergessen? Normalerweise nicht. Und dann sagt er, sollte aber sie es vergessen, ich werde euch nicht vergessen. An einer Stelle heißt, in meine Handflächen habe ich dich eingeschrieben. Wir hatten mal Evangelisation und ich wollte mir den Namen von einer Person merken, mit der ich geredet habe. Ich habe nichts zum Schreiben gehabt, habe es mir in die Handfläche geschrieben und haben mir gedacht, heute Abend ist Bibelstunde, muss unbedingt dem Geschwistern sagen, betet für die Person. Ich habe die Hände gewaschen. Und da konnte ich den Namen nicht mehr lesen. Ihr Lieben, Gott passiert es nicht. Wenn er sagt, ich habe es in die Handflächen eingeschrieben, da steht dein Name, Eugen oder Mark oder wie ihr alle heißt, dann heißt es so viel wie, ich habe dich stets vor Augen. Kann eine Frau ihr Kindlein vergessen? Das Bild einer Mutter. Dann der Einfluss, den du als Mama hast. Der Mark hat einen Text im Eingang vorgelesen. Der ist so gewaltig auf die Kinder. Wie ich es eingangs erklärt habe, ich konnte mich an diese Tage erinnern, wo meine Mama nicht da war. Das war für mich prägender, als dass sie mir sagen könnte, ja, da war sie mal da oder da war sie mal da. Sie war immer da für uns. In ihrer Kraft, so beschränkt die auch gewesen sein mag. Aber das war das, was für uns als Kinder gezählt hat. Gar nicht, ob die Dinge perfekt waren, ob das Haus sauber war oder die Wäsche gewaschen war oder sonst was. Das war nicht der Punkt. Sie war da. Sie war da. So kann der mütterliche Einfluss ein großer Segen sein, kann aber auch, je nachdem, wie das Herz der Mama ist, zum Schaden sein. Herodias, was hatte sie für einen Einfluss auf ihre Tochter? Kennt ihr Herodias? Ja, kennt ihr. Johannes der Täufer, sag, er soll Johannes den Täufer köpfen lassen. Und sie hat ihre Tochter verwendet zum Bösen. Die Tochter hat Orientierung gesucht. Was ist richtig, was ist falsch? Was soll ich vom König erbitten? Das Haupt Johannes des Täufers. So kann der mütterliche Einfluss böse sein. Und er kann aber auch überaus segensreich und gut sein. Wie hieß die Mama und die Oma von Timotheus? Eunike und Luis. Ihr könnt euch die Namen merken. Luis und Eunike hatten so einen wunderbar schönen Einfluss auf diesen kleinen Jungen, auf Timotheus. Es heißt, sie hatten einen ungeheuchelten Glauben. Und diesen ungeheuchelten Glauben, wo Paulus von diesen zwei Frauen kannte, von Oma und Mutter, den hatte Timotheus auch, weil er mit diesen Frauen zusammen war. Und sie haben ihn geleitet und hatten einen guten Einfluss auf ihn. Und so, wie der Marc das heute vorgelesen hat, nütz diesen Einfluss, den du hast. Manchmal musst du vorsichtig sein, wie mit einer Pinzette. Und manchmal musst du vielleicht auch Klartext reden. Nütz diesen Einfluss. Die Kinder machen dir die Dinge nach, die du vorlebst. Mehr als die Worte, die du redest. Auch für die Väter. Das war der Einschub. Drittens, was bin ich? Also wir hatten Mutter, Vater, Kind, Junge, Mädchen. Wir wissen, eine Ideologie steckt dahinter, die alles vermischt. Letztendlich steckt der Feind Gottes dahinter. Was bin ich? Psalm 139 sind wir wieder. Ich hoffe, ihr habt den Finger drin gelassen. Ich hab's schon wieder nicht. Psalm 139, Verse 13 bis 16. Denn du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich am Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim, und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen da war. Noch bevor du im Leib der Mutter warst, hat Gott schon alle deine Tage gesehen. Ich weiß nicht, wie er es macht. Ich kann es euch auch nicht erklären. Ich weiß nur, er ist allmächtig und ist der Schöpfer aller Dinge. Er weiß das Morgen und er weiß das Gestern. Und er weiß das Morgen von dir. Er kennt deinen ersten Tag und er kennt deinen letzten Tag. Und er kennt dein Herz durch und durch. Von Mutterleib an, von Anfang eines Menschenlebens an, hat Gott bestimmt, bist du ein Mann oder bist du eine Frau? Ja, Uli, wie kannst du das sagen? Ganz einfach, ich beziehe mich auf das Wort Gottes. Hiob, Kapitel 3, Vers 3. Hiob ist in großer Not und er schaut auf sein Leben. In diesem ganzen Zusammenhang berichtet er uns aber ein kleines Detail, das in der heutigen Zeit ganz wichtig ist. Da heißt es, 3 Vers 3, O wäre doch der Tag ausgelöscht, da ich geboren wurde in seiner Not. Und die Nacht, die sprach, ein Knabe ist gezeugt. Schon in der Zeugung an sagt Hiob hier, ist es ein Mann oder eine Frau, die Nacht, die sagt, ein Knabe ist gezeugt. Okay. Jeremia, Kapitel 1, Vers 5. Jeremia, Kapitel 1, Vers 5. Gott beruft den Propheten Jeremia, er beruft ihn als Propheten für die Heiden, so lesen wir das, für die Völker. Und da lesen wir, ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Hiob beschreibt, von der Zeugung an ein Knabe ist geboren. Gott gibt noch einen tieferen Einblick und sagt, ehe ich dich im Mutterleib gebildet habe. Er wusste, was er machen wollte, als er dich als Mann oder dich als Frau schuf. Noch ehe du im Mutterleib gebildet wurdest, noch ehe Mutter und Vater zusammenkommen sind. Ist das nicht gewaltig, was für ein Schöpfer hier hinter all dem steht? Und heute bist du vielleicht 88 Jahre alt. Ich weiß nicht, wie alt ihr alle seid, die Jugendlichen nicht, aber. Und du darfst wissen, dass dein Schöpfer von Anbeginn der Zeit noch als gar keine Erde da war, als das alles noch nicht war, schon dich im Blick gehabt hat. Gibt es dir nicht eine Sicherheit und eine Freude im Herzen? So groß ist Gott. Galaterbrief, Kapitel 1, Vers 15. Aber das Neue Testament spricht davon. Galater, Kapitel 1, Vers 15. Als es aber Gott, der mich von Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Auch Paulus beschreibt es, dass Gott ihn von seiner Mutterleib an schon berufen hat. Gott hatte diesen Mann schon im Blick. Gott hat dich schon im Blick gehabt, ehe du da warst. Du hast einen unglaublich wunderbaren Schöpfer. Jemand, der dich liebt, so wie dich kein Mensch lieben kann. Zu dem darfst du mit Recht aufblicken. Und auf den darfst du mit Recht stolz sein. Und darfst sagen, so ist mein Gott. Und dann auch noch das Kreuz. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Glaubst du an ihn? Jetzt fragst du dich, wo kommt die ganze Misere her? Wo kommt das ganze Schräge her? Auch hier redet das Wort Gottes deutlich. Nicht lang nach der Schöpfung tritt ein mächtiger Engel auf, Satan oder Luzifer, der gleich sein wollte wie Gott, der in der gleichen Ebene sein wollte, wenn es geht höher. Ein gefallener Engel, der in diese Schöpfung eindringt, dieses junge Paar, Adam und Eva, verführt und sie fallen in Schuld und Sünde. Psalm 139, Vers 20 heißt es, denn sie reden arglistig gegen dich, deine Feinde erheben ihre Hand zur Lüge. Sie erheben ihre Hand zur Lüge. Da haben wir heute zu kämpfen mit einer oder zu tun mit einer Gender-Ideologie. Es ist eine Ideologie, auch wenn sie es selber nicht für wahr haben wollen. Ideologie heißt ein Weltbild, das man haben möchte, das alles durcheinander bringen möchte. Im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 12, schauen wir uns an, woher kommt es? Da Jesus sagt mal, aus dem Herzen des Menschen kommen unreine Gedanken, Böses und so weiter. Sein Ursprung findet es im 1. Mose, Kapitel 3. Epheserbrief, lasst uns das aufschlagen. Kapitel 6. Zunächst einmal ist mir wichtig, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wenn Leute da drin stecken oder Not und Mühe damit haben, ja, aber wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Nicht gegen die Leute, sondern wir kämpfen hier gegen den Hintergrund, die dahinter stecken, die Mächte der Bosheit, die hier einen Geist einbringen, der alles durcheinander wirbelt und der auch den Menschen, die da drin stecken, letztendlich zum Schaden sein wird und auch schon ist. Danke für eure Geduld. Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und dann geht's weiter. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Und ein Teil der Rüstung ist das Wort Gottes. Darum ist es mir so wichtig, für jung und alt, dass ihr das Wort Gottes in der Hand habt und in den grundlegenden Dingen, woher komme ich, dass dein Schöpfer ist, feststeht, damit ihr auch guten Rat geben könnt. Die Grundaussage der Gender-Ideologie, der Ursprung kommt von Nietzsche, Gott ist tot, ich mache... Wir wissen vom Psalm 2, der Narr spricht in seinem Herzen, da ist kein Gott. Die Auswirkungen kann man sehen. Die Grundaussage der Gender-Ideologie ist, jeder Mensch darf, soll seine Sexualität in der von ihm gewählten Identität und mit der von ihm gewollten Art von Partner ausleben. Es geht um mich. Alles andere ist nebensächlich. Die Auswirkungen, es wird dir was Rosiges aufzeigt. Wenn du das jetzt hast, dann ist alles gut in deinem Leben. Dann sind all das, was du begehrst, wird erfüllt werden. Kennen wir das Wort der Schlange, wo sie sagt, keineswegs werdet ihr sterben. Gott will nicht das. Ihr seid wie er. Die Auswirkungen, Orientierungslosigkeit, wer bin ich? 72 Geschlechter, Leute? Das Wort Gottes ist einfach, Mann und Frau. Keine Sicherheit? Ja, wenn ich nicht weiß, wer ich bin, dann weiß ich nicht, wo ich stehe. Körperliche und seelische Schäden. Wie viele junge Leute und ältere Leute lassen sich grausam verstümmeln. und es wird sehr viel Geld damit gemacht. Und dann, ich habe einen Bericht gesehen von einer jungen Frau, der Vater völlig aufgelöst, sie verstümmelt, in ihrem Ideal meint sie, wird wach und merkt, ich hätte so gerne Kinder bekommen. Dieses Leben ist in der Hinsicht kaputt. Der Verderber hat alles getan, um zu verderben. Seelische Schäden. Wie viele nehmen sich das Leben, weil sie nicht mehr klarkommen? Es wird das Ideal aufgezeigt. Selbst der Ursprung bei dem ersten Menschen, wo man diesen Umbau gemacht hat, wird gezeigt, wie wunderbar und toll alles wurde. Aber keiner sagt, dass er sich später das Leben genommen hat, weil er keine Orientierung mehr hatte. Das Wort Gottes gibt dir Orientierung. Gott will, dass du verstehst, du bist ein Junge, du bist ein Mann, du bist eine Frau, du bist ein Mädchen, du bist ein Vater, du bist eine Mutter. Gott warnt uns, habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Kolosser 2, Vers 8 steht es. Von was berauben? Dass du nicht beraubt wirst von der einfachen und schlichten Wahrheit. Gottes Gedanke ist einfach und genial. Der Gedanke dieser Welt oder dieser Ideologie ist kompliziert und fatal. Dieser Gegensatz. Einfach und genial. Mein Zielgedanke für heute, Johannes 17, Vers 17. Dein Wort ist Wahrheit und es ist nützlich für jeden Menschen, ob er jetzt hier drin sitzt oder draußen irgendwo in irgendeiner Ideologie festhängt. Mobitreff, nächste Woche, Mensch, Donnerstag, Freitag. Wenn du Zeit hast, komm doch. Du kannst eine Hilfe für jemanden sein. Ich schließe ab, ihr Lieben. Danke vielmals für eure Geduld. Psalm 139, Vers 14, nimm das in deinem Herzen mit. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Amen. Vielen Dank euch.